Also alles klar? Okay, dann machen wir weiter. Alternative, wir haben Neumann-Randbedingungen. Ja, bei Neumann-Randbedingungen wäre es ja schön, wenn dieses zweite Integral halt eben da oben 0 werden würde. Ne? Das zweite Integral gleich 0 könnte man dadurch zum Beispiel erreichen, dass wir halt eben einfach hier diesen Gradienten g gleich 0 wählen. Allerdings nur für R'-Element der Oberfläche. Das wäre die Alternative. Also genauer gesagt müsste man eigentlich sagen, der Gradient mal dem n wird 0 an der Oberfläche. Funktioniert allerdings nicht, weil wir an der Stelle auch noch gleichzeitig halt eben so das Gaußsche Gesetz berücksichtigen müssen. Gaußsches Gesetz heißt nämlich, dass das Integral über Nabla gn mal n df, dass das irgendwie zu minus 4pi führen sollte. Was natürlich dann, also bei einer Integration über die Oberfläche, was natürlich dann nicht erfüllt ist, weil ich habe ja hier den Gradienten g mal n gleich 0 gesetzt und da kann ich jetzt hier an der Oberfläche halt eben drüber integrieren, das gibt immer eine 0, das funktioniert also nicht. Dieses minus 4pi, das gilt klarerweise nur dann, wenn ich halt eben eine Einheitsladung q gleich 1 habe. Ne? Aber egal, also wir sehen trotzdem, dass es nicht erfüllt. Also das heißt, das funktioniert nicht. Aber was wir machen können, ist Folgendes, dass wir das n, ich schreibe es jetzt trotzdem nochmal hin, den Gradienten von dem n einfach minus 4pi mal geteilt durch f wählen. Ein ganz einfacher Ansatz, weil wenn ich den jetzt hier einsetze, ist das eine Konstante, ziehe ich vor das Integral, wenn ich dann über die Oberfläche integriere, kriege ich ein f raus, also steht jetzt hier minus 4pi durch f mal f, also kommt da minus 4pi raus. In dem Fall ist das tatsächlich erfüllt. Und Sie sehen schon, worauf das hinausläuft. Ich kriege nämlich jetzt einfach hier einen additiven Term dazu. Na gut, macht mir nichts aus. Ihr habt Fragen, ne? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man das f als Differenz hinschreibt. Wobei die Differenz in dem Fall ja 0 wäre.
Ja, aber warum kann man dann sagen, dass g 0
dann? Nee, das setzen wir einfach jetzt mal probeweise so hin. Also wir überlegen uns, wenn wir das gd gleich 0 setzen, dann fällt ja das erste Integral weg, also das erste Oberflächenintegral, fällt ja weg. Und wir kriegen dann eine Lösung raus. Diese nämlich hier. Und wir wissen aufgrund dieser Beweisführung, dass wenn wir eine Lösung rauskriegen, diese Lösung tatsächlich die einzige Lösung ist, bis auf eine additive Konstante. Okay, gut, jetzt habe ich verstanden die Frage. Dirichlet'sche Randbedingung heißt ja, dass ich die Oberflächenpotenziale kenne. Und wenn ich die Oberflächenpotenziale kenne, dann versuche ich quasi den Term irgendwie null zu kriegen, indem das Nabla mal dem Vieh halt eben vorhanden ist. Das hier kenne ich ja. Na, deswegen versuche ich, den Term hier überleben zu lassen und den hier null zu setzen. Und beim Neumann ist es jetzt genau umgekehrt. Na, also ist klar, ne? Da versuche ich halt eben jetzt den ersten Term überleben zu lassen und den zweiten Term irgendwie null zu kriegen. Ja? Na, ich denke, solche Fragen sind immer wieder wichtig, weil das ist ja bestimmt eine Frage, die auch für andere erhellend ist als die Antwort. Gut. So, was passiert jetzt, wenn wir das so setzen, wie es jetzt hier steht? Also, dass wir das Skalarprodukt zwischen dem normalen Vektor und dem Gradienten von dem Gn gleich diese Konstante da setzen, die dann auch zusätzlich halt eben noch das gaußsche Gesetz erfüllt. Dann sieht natürlich dieses Phi von R' weiterhin so aus, das ist weiterhin dieses Rho, diesmal das Gn von R und R' dv' plus 1 durch 4pi. Wie gesagt, das erste Integral überlebt, weil wir jetzt hier den Gradienten kennen. Gn R R' mal im Gradient von dem Phi. ndf als Ringintegral oder geschlossenes Integral über die Oberfläche. Und jetzt haben wir noch das zweite Integral da hinten stehen. Das zweite Integral, also minus 1 durch 4pi, Oberflächenintegral, phi an der Stelle r' mal dem minus 4pi durch f. Das n hat man übrigens schon quasi im Gradient n mit drin, mal df. Gut, jetzt kriegen wir also hier das 4pi kürzlich mit dem 4pi, das Minus mit dem Minus hier vorn. Das heißt, hier steht also etwas wie 1 durch f mal dem Integral über das Phi von r' df'. Und wenn man sich das anschaut, ich integriere also hier das Phi über die Oberfläche, Mittel durch 1 durch f, dann ist das etwas wie der Mittelwert von dem Phi von r' an der Oberfläche O. Und das ist eine Konstante. Und das ist genau eine additive Konstante, wie wir sie sonst auch immer haben können. Das heißt, ich schreibe mir jetzt einfach da hinten noch dazu, plus eine Konstante. Und schon haben wir das Phi für die Neumannschen Randbedingungen. Wie groß dieser Mittelwert Phi jetzt hier ist, das wissen wir nicht, das interessiert uns auch gar nicht. Es ist einfach, wie gesagt, eine additive Konstante, die wir auch noch um 10 oder 20 erhöhen könnten. Das wäre ja völlig egal. Hauptsache, sie ist additiv und sie ist konstant. Gut, jetzt haben wir also für diese beiden Fälle, Dirichlet einerseits und Neumann andererseits, quasi gesehen, wie wir diese Greensche Funktion anpassen, also entweder auf die Art und Weise oder auf die Art und Weise, um anschließend halt eben unsere Potentialberechnung massiv zu vereinfachen. Klar? Ah, nee. Lösen Sie es auf.
In diesem Fall ist f einfach nicht die Funktion.
Ich weiß.
Ja, das letzte Element ist auch keine Funktion des Abstands.
Trotzdem ist das ja kein
Also dieses f ist jetzt hier, ist nicht f von r und r'. Das f ist die Oberfläche. Ja. A. Ja, okay. F ist gleich A. Area. Machen wir es so. Aber trotzdem gut, weil auch die Frage hat bestimmt der eine oder die andere auch gestellt. Was macht denn dieses F da raus? Warum? Wie kommt denn da dazu? Alles gut. So, nur um es nochmal ausdrücklich zu sagen, wofür haben wir dieses F von R und R' eigentlich eingeführt? Wir haben das F von R und R' dazu eingeführt, um genau solche Freiheiten quasi unten rauszubekommen. Mit Hilfe dieses Fs können wir quasi diese Greens-Funktion dann entweder so anpassen, dass wir das hier rauskriegen, oder dass wir das hier rauskriegen. Das heißt, diese Funktion f, die gibt uns die Möglichkeit, diese Greens-Funktion halt eben je nach Randbedingungen anzupassen und dann halt eben entweder bei diesen beiden Integralen oder bei diesen Integralen zu landen. Und wir werden jetzt einfach mal ein paar Übungen machen, wo wir dann sehen, wie wir mit Hilfe dieser Greens-Funktion halt eben das eine oder andere an Erleichterungen halt eben rauskriegen in der Bestimmung der Potenziale. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit Greens-Funktion schon mal in der Vorlesung vorgekommen ist. Wir schalten jetzt mal kurz die Kamera aus. Ist es schon vorgekommen, ja oder nein? Ist schon vorgekommen? Habt ihr auch schon Übungen dazu gemacht? Ja? Mehr Übung als Vorlesung. Hey, gut. Das heißt so etwas wie, ich stecke mal so eine Kugel in das Feld einer Ladung rein. Das ist schon mal zum Beispiel durchgerechnet worden. Okay. Das ist zu konkret. Also das heißt, wir machen jetzt ein paar konkrete Beispiele, damit man es leichter hat mit dem Rechnen. Okay, gut. Dann machen wir das. Gut, also konkrete Beispiele. Und ich muss jetzt erstmal sagen, für die konkreten Beispiele mutet das, was wir bisher abgeleitet haben, eigentlich ein bisschen überkantitelt an. Wir werden dann anschließend sehen, wie wir in diesen konkreten Beispielen dieses G quasi aus dem konkreten Beispiel heraus entwickeln, also wie es da quasi vom Himmel fällt. Wir machen es nicht umgekehrt, wir entwickeln das G aus der irgendwie aus der Theorie, sondern aus der Praxis heraus. Wir müssen aber einen gewissen Umgang mit diesem G lernen, mit der Greenschen Funktion, weil wir sie halt eben anschließend in anderen Feldern anwenden wollen, wo wir sie wirklich theoretisch ableiten müssen. Also jetzt machen wir es erstmal umgekehrt. So, wir versuchen also jetzt hier so eine Kugel in die Landschaft zu legen. Also der Versuch betrifft das Zeichnerische. Und diese Kugel hier, die sei geerdet. Geerdet heißt, wissen wir inzwischen, dass das Phi von dem R' Element Oberfläche gleich 0 ist. Und wir legen hier irgendwo eine Ladung Q rein in die experimentelle Anordnung. Eine Ladung Q im Abstand vom Mittelpunkt R. Nee, R, so rum. Na, ich doch, ja, okay. Oder anders, wir benutzen von vornherein einen anderen Buchstaben, Y, damit wir mit dem R und R' und so weiter permanent durcheinander kommen. Weil wir kriegen jetzt noch einen zweiten Vektor hin. Wir nehmen den mal mit Y. So, und jetzt untersuchen wir das Potential Phi an der Stelle R. Gesundheit. Und das Phi an der Stelle R, das wäre also klar, das wäre zunächst mal, wenn das also nur eine Ladung ist, können wir den ganzen Brimborium dann mit dem Volumenintegral lassen. Das wäre dann Q durch Delta R, also in dem Fall Q durch Delta Y minus R. Das wäre das Potential Phi. Wenn es denn diese Kugel nicht gäbe. Denn wenn wir jetzt das R zum Beispiel auf die Kugeloberfläche legen würden, was ja durchaus erlaubt ist, dann würde man natürlich jetzt, wenn man nur dieses Q hier berücksichtigen würde, würde man natürlich hier auf der Kugeloberfläche ein Phi herausbekommen, was ungleich 0 ist. Ist klar, ne? Also müssen wir irgendetwas schaffen, damit dieses Phi an der Oberfläche gleich 0 wird. Und das ist die Methode, ich weiß nicht, ob dieser Ausdruck bekannt ist, die Methode der Bildladung. Ist der Ausdruck bekannt oder ist er zu konkret? Also ja, einmal bekannt. Wer kennt den Ausdruck der Bildladung noch? Ungefähr die Hälfte. Okay, interessante Konstellation. Also machen wir Folgendes. Wir rechnen es einfach aus. Wir legen, also wir versuchen Folgendes rauszukriegen und werden dann anschließend sehen, wie man das physikalisch interpretieren kann. Wir versuchen uns einfach durch die Situation dadurch durchzumogeln, dass wir hier innerhalb dieser Kugel eine sogenannte Bildladung anbringen, Q'. Mit dem Ortsvektor Y'. Wir werden dann später sehen, das klappt tatsächlich, sonst hätten wir es ja jetzt am Anfang auch nicht hingeschrieben. Und mit Hilfe dieser Bildladung Q' am Ort Y' schaffen wir es dann, dass dieses Potential hier gleich 0 gesetzt wird. Also umgekehrt gesagt, wir müssen das Q' und das Y' so wählen, dass das Phi an der Oberfläche gleich 0 wird. Denn das ist ja gesetzt. Da geht ja nichts dran vorbei. Wir haben es ja geerdet. Irgendjemand kam ja auf die Idee, das Ding zu erden. Blöd. Gleichzeitig wissen wir aber auch, wenn wir jetzt hier wirklich so eine Bildladung Q' einführen an der Stelle Y', dass dann mein Phi von R nicht mehr ausschließlich von dem Q an der Stelle Y abhängt, sondern halt eben auch noch von dem Q' an der Stelle Y'. Das heißt, die ganze Potentiallandschaft verändert sich durch diese Erdung hier. Und das ist jetzt genau das, was wir halt eben ausrechnen müssen. Wir werden noch zwei, also außer dem hier, das schreibe ich noch mal ein bisschen um. Nutze einfach mal, dass ich diesen Radius der Kugel, der idealen Kugel, wie man sie hier sieht, dass der gleich a gesetzt wird, dass das also dann 0 ist. Und natürlich soll auch das Phi von R'-Betrag gegen unendlich gleich 0 sein. Ist ja auch klar. Also mit Hilfe dieser beiden Bedingungen, die wir hier noch stehen haben, 1, 2, versuchen wir jetzt das Teil zu lösen. Also mein Phi von R. Hängt jetzt natürlich nicht nur von dem R ab, sondern hängt auch von dem Y ab. Hängt natürlich auch von dem Q ab, das lassen wir jetzt mal weg. Hängt natürlich auch von dem Q' und dem Y' ab. Das Q', wenn wir später sehen, hängt von dem Q ab und das Y' hängt von dem Y ab. Also insofern lassen wir das jetzt von vornherein auch mal weg. Also das Phi ist aber auf jeden Fall abhängig von dem R, dem Punkt, wo ich es betrachte, und dem Y, wo ich meine Ladung hinlege. Und dann machen wir das jetzt ganz klassisch. Dann ist das Q durch Delta zwischen Y und R. Und der Bildladung Q' und dem Abstand zwischen der Bildladung und meinem Beobachtungspunkt. Also wie gesagt, ganz klassisch, einfach diese beiden Terme da. Und das ist, wenn ich jetzt quasi diesen Abstandsbetrag da ausrechne, das dürfte jetzt nichts Neues sein. Das ist y plus r, also Quadrat plus r Quadrat minus 2yr mal dem Kosinus dieses Winkels. Das wäre also jetzt hier der Winkel Gamma. Und dasselbe halt eben nochmal für das Q'. Ich hatte gesagt, dass mein Phi für R gleich A, ganz egal welches Y ich mir vornehme, dass das 0 sein soll. Also setze ich erstmal überall das R Quadrat und das R gleich A. Da steht jetzt hier Q durch der Schreibarbeit, also das kriegen Sie bestimmt auch alleine hin. Jo, diese beiden Terme sollen 0 sein. Wir schreiben es noch ein bisschen anders um, ohne jetzt da wirklich inhaltlich was anders zu machen. Es gilt also weiterhin, dass es 0 sein soll. Das ist Q durch, ich ziehe jetzt hier so ein A-Quadrat raus, dann steht hier ein A, Wurzel aus 1 plus und hier sehe ich jetzt das Y-Quadrat raus. wie gesagt, diese beiden Terme sollen in Summe 0 geben. Das ist die Anfangsvoraussetzung, dass mein Potenzial an der Oberfläche halt eben eine 0 ergibt. Und wenn wir das jetzt wie folgt wählen, dass wir sagen, dass Q durch A ist gleich minus Q' durch Y' einerseits. Und das A durch das Y durch A ist gleich A durch Y' andererseits, wenn wir diese beiden Gleichungen wählen würden, dann sehen wir, dass das hier tatsächlich eine 0 ergibt. Und das Problem ist nämlich, dass dieser Kosinus von dem Gamma, der ist ja beliebig. Ich kann ja mein Y irgendwo beliebig in die Landschaft legen und ich kann mein R beliebig in die Landschaft legen. Das heißt, dieser Kosinus Gamma, der muss ja, also diese Gleichung, die muss ja für alle Kosinus Gamma gelten. Das heißt, ich kann mein Y durch A und mein A durch Y' hier gar nicht anders angleichen, außer dass ich halt eben diese beiden Vorfaktoren hier wirklich identisch wähle. Damit habe ich zumindest diese Abhängigkeit von dem Kosinus Gamma erstmal eliminiert. Na, dann ist das hier halt eben in der Wurzel identisch. Und dann bleibt mir quasi im zweiten Schritt nichts anderes über, als das Q durch A gleich dem Q' durch Y' mit Minuszeichen zu wählen. Also wie gesagt, das ist eine Folge dieser Kosinusabhängigkeit und dieser Beliebigkeit des Kosinus, also zwischen minus 1 und plus 1. Und wenn ich erstmal A gesagt habe, dann muss ich halt eben auch B sagen und dann muss das hier auch gelten. Hier aus der Gleichung sehen wir sofort, dass das Y' dann gewählt werden muss als A Quadrat durch Y. Und wenn ich das jetzt hier drüben einsetze, dann steht jetzt hier Q' ist gleich minus Q durch A mal Y'. Also Y' eingesetzt, gibt ein A Quadrat, also steht da hier ein A mal Q durch Y mit Minuszeichen. So, was habe ich jetzt erreicht? Jetzt habe ich erreicht, dass ich eine Ladung Q' definiert habe, die in Abhängigkeit von Q und Y irgendwie gewählt werden muss. Die hat genau das umgekehrte Vorzeichen von dem Q, das ist schon mal wichtig. Und ich habe die Position dieser Ladung Q', nämlich das Y', auch noch definiert. Also einerseits das A, was ja einfach den Kugelradius jetzt beschreibt, und halt eben das Y, was die Entfernung der ursprünglichen Ladung Q von meinem Mittelpunkt halt eben beschreibt. Das heißt letztendlich, ich kann jetzt mit Hilfe dieser Erkenntnis da unten anfangen, das hier oben einzusetzen und habe dann hier im Potential, im ersten Term ändert sich immer gar nichts, also R Quadrat plus Y Quadrat minus 2YR Cosinus Gamma. Aber im zweiten ändert sich halt eben alles, weil wir das Q' und das Y' halt eben einfach ersetzen können. Das Q' durch minus A mal Q durch Y und dann das Ganze geteilt durch Y Quadrat, also A hoch 4 durch R Quadrat, durch Y Quadrat. Plus R Quadrat minus 2 Y', also A Quadrat durch Y mal R mal Cosinus Gamma. Jo, damit habe ich jetzt einfach erstmal meine zwei Potenziale definiert. Also das Potenzial, was von der einen Ladung herkommt und das Potenzial, was von der anderen Ladung herkommt. Für die, die jetzt nochmal sich ganz deutlich vergewissern wollen, dass für r gleich a da tatsächlich eine 0 rauskommt, also dass wir hier jetzt irgendwo nicht unterwegs einen Fehler gemacht haben. Die können das r gleich mal gleich a setzen, können dann halt eben ausrechnen, dass das phi tatsächlich 0 ergibt. Machen wir jetzt hier an der Tafel nicht. Das wäre das Potenzial, was wir da vorne stehen haben. Und wir hatten jetzt irgendwie da oben halt eben mit den Kanonen auf den Spatz hier unten geschossen, haben gesagt, okay, Greens-Funktion müssten wir irgendwie einführen und so weiter. Was ist hier die Greens-Funktion? Die Greens-Funktion in dem Fall ist jetzt ein R und ein Y. Also oben haben wir gesagt, G von R und R'. Das R' ist jetzt aber hier das Y, weil ich ja hier jetzt die Ladung, meine Ladungsverteilung, die ja nur aus einer Ladung besteht, an die Stelle Y setze. Um was geht es denn eigentlich? Geht es um Neumann oder geht es um Dirichlet? Dirichlet. Ja, weil wir ja hier gesagt haben, wir setzen das Phi an der Oberfläche gleich 0, also haben wir Dirichlet. Ja, wie sieht denn die Greens-Funktion aus? Also normalerweise haben wir gesagt, die Greens-Funktion ist, das habe ich jetzt natürlich genau abgewischt, nee, da steht es noch, ist gleich Integral Rho mal G. Okay, das Rho ist jetzt interpretiert als nur eine Ladung, also das Q. Insofern macht das Integral dann halt eben wenig Sinn, aber der Rest macht dann schon Sinn. Das heißt, alles was ein Q ist, ist wohl G. Ja, das heißt also, mein G ist jetzt hier an der Stelle 1 durch, ich schreibe es nochmal anders, R minus Y, das ist der erste Ausdruck. Und der zweite Ausdruck, den kann man auch wie folgt schreiben, minus A durch Y und hier steht halt eben einfach A durch y jeweils im Quadrat, genau, mal y minus r. Ja, nicht so viel so. Jo, das wäre die Greens-Funktion zu dieser Aufgabe. Also wie gesagt, jetzt haben wir es quasi bottom-up entwickelt, wie die Greens-Funktion aussieht. Und nicht top-down, ja, nicht irgendwie aus der Theorie heraus. Und wir haben gesagt, okay, um dieses Potenzial gleich 0 zu setzen, müssen wir irgendwo eine Bildladung einsetzen. Und diese Bildladung, die erzeugt dann in Summe dieses Potenzial. Und dann kriegen wir die Greens-Funktion halt eben einfach aus dem Rest, was eine Q heißt. Gut. Was man jetzt prüfen kann, das ist aber im Prinzip das, was jetzt hier auch schon steht, dass für mein R gleich A und Y eine 0 rauskommt. Das ist geschenkt, ne? Weil wir glauben einfach, dass wir da zwischendurch keinen Fehler gemacht haben. Wir haben ja gesagt, das Potenzial ist 0, also wird das Potenzial geteilt durch Q hoffentlich auch eine 0 sein, weil das Potenzial geteilt durch Q ist ja gerade das GD, also geschenkt. Was aber auch noch ganz interessant ist, ist, dass die Greens-Funktion bei beliebigem R, aber bei Y gleich A, dass das auch eine 0 ergibt. Probieren wir mal kurz aus. Dazu nehmen wir am besten das Teil hier oben. Da steht jetzt hier Q durch R Quadrat plus A Quadrat minus 2 A R Cosinus. Das ist das eine. Und hier steht dann minus Q mal A durch Y Wurzel aus a hoch 4 durch a Quadrat, also a Quadrat minus oder plus r Quadrat minus 2 a Quadrat durch y, also minus 2 a r Cosinus Gamma. Ach so, und das y hier, sorry, das ist natürlich auch a. Also kürzlich die a ist hier raus. Und dann steht jetzt hier tatsächlich dieselbe Wurzel wie hier auf der anderen Seite. Also gibt es tatsächlich eine 0. Was heißt das? Das heißt, wenn wir jetzt hier das Q nicht irgendwo in die Landschaft legen, sondern wenn wir das Q auf die Oberfläche hier drauflegen, passiert physikalisch was? Die Felder verschwinden, ja, aber noch etwas anderes passiert. Ich lege die Ladung auf die Oberfläche drauf. Genau. Ja, also beides richtig. Ich verschiebe die Ladung so lange halt eben, bis irgendwie ein Gleichgewicht da ist, und da es auch noch eine Erdung ist, verschwindet anschließend die Ladung. Was soll sie sonst machen? Ja, die wird einfach zur Erde hinweg gesaugt. Das heißt letztendlich halt eben, in dem Fall kriege ich einfach ein Phi gleich 0 hin. Und zwar im gesamten Bereich. Klar? Ihr habt noch Fragen? Das muss eine 1 sein. Das muss eine 1 sein. Gut. Was man übrigens im Allgemeinen sowieso sieht, hier ist es nicht so ganz klar, das ist, dass man die Argumente von dem GD hier tauschen kann. Also man kann das GD von R und Y ist gleich identisch dem GD von Y und R. Jo, jetzt schauen wir uns mal an. Wie lange haben wir noch? Ungefähr. Ja. Okay, dann brauche ich vielleicht gar nicht noch eine zweite Tafel. Jetzt schauen wir uns mal an, was wird man denn physikalisch erwarten? Wenn wir jetzt diese Kugel da haben und haben diese Ladung Q irgendwo in der Landschaft da sitzen, was wird man physikalisch erwarten? Wird man da erwarten, dass irgendwo in dem Kugelvolumen, also mitten im Vakuum, eine Bildladung entsteht? Seltsam, ne? Also, rein physikalisch würde ich das nicht erwarten. Rein physikalisch könnte man Folgendes erwarten, dass statt dieser Bildladung Q hier möglicherweise irgendwelche Oberflächenladungen getrennt werden und dann sich halt eben irgendwie anhäufeln. Jetzt kommt möglicherweise das Argument, kann das eigentlich gar nicht so sein, weil dann würden ja diese Oberflächenladungen sich wiederum so verteilen, ne, auf der Oberfläche, dass sie sich halt eben irgendwie ausgleichen und würden dann möglicherweise auch noch abfließen. Wäre eine berechtigte Gegenüberlegung. Genau, das ist es nämlich. Genau, das ist es nämlich. Wir haben jetzt aber hier halt eben nicht die Situation, dass wir jetzt hier auf dieser Kugeloberfläche uns beliebig vorwärts und rückwärts bewegen können, sondern hier gibt es ja von außen her die Ladung mit ihrer, also die Ladung Q, mit ihrer Wirkung auf diese Kugeloberfläche. Sie haben das eben als äußeren Zwang bezeichnet. Okay, genau richtig. Ne? Und dieser obere Zwang, der führt jetzt möglicherweise nicht dazu, dass sich die Oberflächenladungen da irgendwie räumlich verteilen, sondern dass die halt eben sich da irgendwie ausprägen. Und genauso ist es auch, man kann das auch richtig gehend ausrechnen. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Formel hier bekannt ist, ansonsten wird sie garantiert noch irgendwann in der Vorlesung kommen. Die verknüpft nämlich die Oberflächenladungsdichte, also Oberflächenladungsdichte Sigma, Ladungsdichte normalerweise Rho und an der Oberfläche nennen wir sie jetzt Sigma, verknüpft die mit den elektrischen Feldern die an der Oberfläche existieren. Ist die Formel bekannt? Können sie bekannt sein? Ja. Also von mir aus auch innen minus außen. Also es geht eigentlich um den Sprung der Felder an der Oberfläche. Und der Sprung der Felder an der Oberfläche ist einfach I minus E out. So, die Felder im Inneren einer Kugel, da gilt jetzt wiederum das, was wir vorhin gesagt haben, da werden sich jetzt irgendwie die Ladung so lange ausgleichen, bis halt eben die Felder innen drin zusammenbrechen und dann halt eben, ich schreibe es nochmal E out, gleich Null sind. Und dieses E out, das ist ja nichts anderes als der Gradient von dem Phi jetzt an der Oberfläche mal dem N. Mit Minuszeichen noch davor. Nee, weil E gleich Minus Grad Phi ist. Ach so. Ja. Ah, da müssen wir es hier mit dem Pluszeichen machen. So, das heißt, wir müssen jetzt nichts anderes machen, als das, was wir da oben als Phi halt eben hingeschrieben haben, davon den Gradienten bilden und dann halt eben an der Oberfläche. Also, um es nochmal explizit zu machen, für R gleich A das ausrechnen. Also wir rechnen aus 4 Pi Sigma von R gleich A, klar, wo sonst? Das ist ja die Oberflächenladungsdichte, ist gleich Gradient von Phi R gleich A mal N, also Gradient von Q geteilt durch Wurzel aus r² plus y² minus 2yr Cosinus Gamma minus aq durch y und dann halt eben dieser andere Wurzelwert. Auch 4y² minus, nee, plus und das wirkt natürlich dann auf alles mal n. Also in Anbetracht der Zeit, ich glaube, einen Gradienten von dieser Wurzel auszurechnen, das traue ich euch allen zu. Überspringen wir jetzt einfach zwei Zeilen, mehr ist es ja nicht. Also es ist ja einfach nur die Differenziation von dem R, also von dem Wurzel durch 1 durch Wurzel R. Ist ja klar, dass man dann überall halt eben den Wurzelwert quasi differenzieren muss und dann halt eben kommt an die Wurzel noch eine 3, also eine kubische Funktion. Und was am Ende rauskommt, wenn man das dann irgendwie geeignet zusammenstückelt, das ist ein Term, der sieht ein bisschen klobig aus, ist er auch, aber eigentlich ist er gar nicht mal so schwer. So, das ist das ist 4π Sigma. So, was man jetzt hier sieht, ist Folgendes. Ah, ja, stimmt. Da habe ich das 4π schon drin. Danke. Genau. Danke für den Hinweis. So, was man jetzt hier sieht, ist eine starke Abhängigkeit, eine Abhängigkeit von dem Cosinus Gamma. Und was man halt eben auch sieht, ist, dass je nachdem halt eben wie groß das a zum y ist, dass man da halt eben unterschiedliche Werte rausbekommt. Aber auch ganz deutlich, wenn das a gleich y ist oder wenn das y gleich a ist, dann kriegt man anschließend eine 0 raus. Ja, also dann steht hier 1 minus 1, dann kommt hier vorne und hinten stehen, was will, dann ist in die Oberflächenladung gleich 0. Das ist schon mal schön. Das ist ja das, was wir auch letztendlich erwarten hätten. Wenn das Q gleich 0 ist, kriegt man übrigens auch ein Sigma gleich 0 raus. Wenn wir jetzt einfach mal für gegebenes A und Y uns das anschauen, dann kriegt man quasi solche Ladungsverteilungen raus. Was steht hier? Hier steht der Winkel Gamma. Hier steht so ein Pi, hier steht Pi halbe. Und hier steht die Ladungsdichte jetzt in willkürlichen Einheiten. Das heißt, wenn man sich quasi so die Kugel von vorne anschaut, ich bin jetzt hier die Ladung und ich gucke jetzt die Kugel von vorne an, dann sehe ich für Gamma gleich 0, also genau in meine Blickrichtung, relativ viel Ladung. Und die Ladung geht dann halt eben merklich runter. Also wenn ich mir das jetzt hier auf der Kugeloberfläche anschauen würde, habe ich jetzt hier wenig Ladung und dann wird sie deutlich stärker. Und dann wird sie halt eben wieder weniger, wenn hier meine Ladung Q steckt. Wenn ich die Kugel, oder besser gesagt die Ladung näher an die Kugel heranbringe, dann passiert Folgendes, dass die Ladung stärker und stärker wird und dann halt eben so aussieht. Also die Ladung konzentriert sich dann halt eben, je näher ich dran bin, auch. Also es wäre zum Beispiel für y gleich 2a und das hier wäre für y gleich 4a. Also doppelte Entfernung gegenüber, umgekehrt. Ja. So. Also je näher ich dran bin, desto stärker wird die Ladung halt eben indirekt der Nähe meines Aufpunktes. Was man dann machen kann, das ist eine relativ eklige Arbeit und dann hören wir damit auch auf heute. Wir können uns das gesamte Q anschauen, die auf der Ladungsoberfläche quasi erzeugt wird. Das heißt, wir berechnen einfach mal das Integral über Sigma, ich schreibe es immer noch mal dazu, an der Stelle r gleich a, wo auch sonst, und bilden dann das Oberflächenintegral über die gesamte Oberfläche meiner Kugel. Das heißt also nochmal so ein a² d Omega. Also normalerweise haben wir dann r² d Omega, also ein r² sinus Theta d Phi. An der Stelle ist ja das r gleich a, also schreibe ich von vornherein das r Quadrat als ein a Quadrat. Und hier steht halt eben, wie gesagt, ein Sinus Gamma, d Gamma, d Phi. Okay, das ist eine Seite Integralbildung mit drei Substitutionen, aber es ist machbar. Schwierig ist halt eben dieser Cosinus Gamma, den wir hier in der Wurzel in dritter Potenz drin haben. Das macht das Integral ein bisschen schwieriger. Aber was am Ende rauskommt, ist Folgendes. Am Ende kommt raus ein Minus A durch Y mal Q. Minus A, Y durch Q. Sagt uns das irgendetwas? Minus A, Y durch Q. A, Y mal Q mit Minuszeichen. Das heißt, was am Ende rauskommt, ist, dass die Ladung, die auf der Oberfläche insgesamt erzeugt wird, identisch ist mit der Bildladung, die wir da so willkürlich an die Stelle Y' gesetzt hatten. Und es ist auch ganz sinnvoll, dass das so ist, weil wir erinnern uns an den Gaußschen Satz, ich hoffe, dass der schon mal vorgekommen war. Wenn ich das Integral insgesamt über die Ladung raus, also eigentlich hatte ich ihn ja auch schon mal irgendwo hingeschrieben, wo hat schon hingeschrieben? Hier. Wenn ich das insgesamt bilde über die Oberfläche, dann muss ja da quasi Gesamtladung Q rauskommen. Und das muss gelten, wenn ich jetzt das Integral bilde über die Bildladung, dann kommt halt eben Q' raus. Und wenn ich das Oberflächenintegral über diese Sigma bilde, dann muss ja genau dasselbe Q' rauskommen, weil die Wirkung nach außen ja identisch ist. Deswegen muss das Q letztendlich gleich dem Q' sein. Also um es umgekehrt zu sagen, wir haben unser Q' so gewählt, dass es vom Gaußschen Satz her der Wirkung der Gesamtladung Q entspricht. Jo, was machen wir das nächste Mal? Dann also am 18. oder wann das ist? 15. 15.01. Was machen wir da? Kurze Abstimmung. Ich hätte also noch drei weitere Beispiele, die alle auf diesem Beispiel aufbauen, wo wir dann einfach Stück für Stück etwas Schwierigkeit einbauen, nochmal eine Schwierigkeit einbauen, noch eine Schwierigkeit einbauen. Das wäre die eine Möglichkeit. Also jetzt quasi dieses Thema Greensche Funktion nochmal relativ locker halt eben zu erfahren und dann beim übernächsten Mal in die zeitabhängigen Greensche Funktionen einzusteigen. Die brauchen wir nämlich dann, zeitabhängige Greensche Funktionen, wenn wir uns um so etwas Blödes wie Begrenztheit der Lichtgeschwindigkeit kümmern. Und Wirkung von Ladungen sich auch nur mit Lichtgeschwindigkeit verbreiten kann. Das wird man dann das übernächste Mal machen. Oder wir streichen einfach die primitiven Beispiele, also die konkreten Beispiele, und gehen halt eben gleich in diese zeitabhängigen Greensfunktion rein. Das erste ist halt eben ein bisschen didaktischer, weil wir damit ein Gefühl halt eben für diese Greensfunktion nochmal ein bisschen erzeugen. Das zweite ist halt eben einfach effizienter, weil wir dann sofort da sind, wo wir sowieso anschließend hin müssen. So, wer will erstmal noch ein paar konkrete Beispiele sehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wer will gleich in die zeitabhängigen Greensfunktionen? Der Rest enthält sich. Also gut, dann machen wir jetzt nächstes Mal nochmal ein paar Beispiele. Dann wünsche ich Ihnen heute nochmal eine schöne Hauptvorlesung, schönes Wochenende, schöne Weihnachtszeiten, guten Rutsch und dass wir uns dann am 15.01. wieder gut sehen.